ARD.
Hallo, wer uns ganz frisch hört. Mein Name ist Christian Thees und...
Mein Name ist Anke Engelke.
Was aber auch gar nicht wichtig ist, wie heißen denn, es geht um euch Lieblinge.
Ja.
Jeden Donnerstag.
Wir ziehen uns hiermit wieder zurück.
Es sind eure Geschichten, die ihr uns geschrieben habt, über die wir sprechen. Es beginnt von Britta Gohr hier mit dieser Nachricht. Moin, ihr Lieben. Am Sonntag habe ich den Münster... Ich muss gleich niesen. Ich halt gerade mal den Finger.
Dann guck ins Licht, das hilft wirklich.
Ja, bei mir... Ich will
das muss raus. Doch, nies.
Mir ist das so unangenehm.
Nies.
Kamera zu diesem.
Nies.
Ja, ist weg. Es hätte zu viel Zeit gekostet jetzt.
Ich bin aber ja jetzt einer haben wir so, du Menschen, hast viel, viel mehr Zeit jetzt verplempert mit Labern.
Ich bin einer der wenigen Menschen, die durch helles Licht niesen müssen. Das ist ein Reflex, der bei mir ausgelöst wird.
Warte
und als
mal.
Ich mit meiner kleinen Tochter mal rausgegangen bin, ich habe sie im Kinderwagen geschoben, ja, und die hat es von mir geerbt, glaube ich. Da habe ich einen Kinderwagen rausgeschoben und wir sind so an die Sonne gekommen und dann haben wir beide gleichzeitig genießt.
Süß.
Durch diesen Lichtreflex. Süßer Moment, süß. Wirklich. Aber und ich denke immer, das muss doch jeder kennen, tut aber nicht. Die Leute sind immer so total überrascht. Du gehst auf der Straße und fängst an zu niesen. Hä, was ist denn los? Ja, das Licht, weil es so hell ist. Ich komme aus einem dunklen Raum, aus einem normalen Raum, draußen ans Licht, ans Helle und muss fast zwangsmäßig niesen.
Aber dann ist ja der Sommer. Niest du jeden Tag?
Nee, ich gehe ja nicht raus jeden Tag.
Nein, sollst Spaß. Du aber.
Nein, ich gehe immer raus. Ich liebe es draußen. Aber nein, ich muss nicht jeden Tag niesen. Aber ich habe es oft.
Komisch, okay.
Und vorgestern Nacht habe ich mitten in der Nacht im Dunkeln 14 Mal hintereinander genießt. Irgendwann habe ich gedacht, mir platzt irgendwas, mir zerreißt es irgendein
Organ.
Aber
wie kommt das denn im Dunkeln? Also, dann ist ja deine Theorie des hellen Lichts völlig obsolet.
Naja, das ist ja nur ein Grund. Und das war so ein typischer,
14 Mal.
Wie man eigentlich so einen Erkältungsnieser hat. So war das. Nur eventuell lag vielleicht zu viel Staub in der Luft.
Oh.
Obwohl es vom Boden nicht zu sehen war. Ich habe nochmal gecheckt. Aber möglicherweise war es durch den Staub, der in der Luft liegt, den wir ja nicht sehen. Das ist ja das Frustrierende, wenn die Sonne mal reinscheint in so einen Raum. Und die ganze Luft ist voller Staub. Und das
hat man manchmal.
Hier kann man doch gar nicht leben.
Du, und das Ding ist, manchmal hatte ich jüngst auch wieder, hatte ich ein Glas Wasser mit ans Bett genommen. Frisches Wasser. Geh schlafen, am nächsten Morgen möchte ich weiter trinken, da war noch ein bisschen drin, aber da war eine Staubschicht drauf.
Nein.
Die, achte mal drauf, musst du mal selber machen, das Experiment.
Tue ich immer. Das denke ich, wenn ich so ein Glas nehme und dann spüle ich es kurz nochmal aus.
Ja.
Aber
zu Hause habe ich immer,
zu
Hause habe ich immer einen kleinen, ich habe so ganz tolle alte Lufthansa Porzellantellerchen. Die gab es früher dort und dann, die habe ich mir mal secondhand gekauft. Die sind genau so, dass sie auf meine Gläser passen zu Hause. Mhm. Also wenn ich weiß, dass ich über Nacht da ein Glas stehen habe, mache ich da immer noch so ein Porzellantellerchen drauf, weil ich nicht möchte, dass da Staub reinkommt. Ist Staub in der Luft.
Und du atmest es von morgens bis abends ein.
Ja.
Also da sind, glaube ich, die paar Staubkörner im Glas wahrscheinlich, aber man sieht sie. Die machen vermutlich nichts. Wir atmen den ganzen Tag Staub. Ich finde das brutal, wenn die Sonne so schräg reinfällt. Überall Staub, aber so ist es halt.
Mhm.
Ja. So.
Man soll sich nicht die Nase zuhalten, wenn man niesen muss, richtig? Weil das zu viel Druck ist.
Ja, ich glaube nicht. Nee, aber das tut ja auch nicht gut. Da machst du was kaputt innen.
Ja, ja.
Man muss schon niesen. Und dann natürlich in der Öffentlichkeit immer so in den Ausschnitt.
Ja.
Was nicht alle kapiert haben bisher, dass man in den Ausschnitt niesen kann, sich selbst. Die machen das im Zug einfach mal so frei aus.
In die Armbeuge.
Selbst in Post-Corona-Zeiten, denke ich
mir. Ja, ich finde es auch besser. Einfach ins T-Shirt.
Ja, oder in die Armbeuge, natürlich. Ja. Armbeuge ist gut. T-Shirt ist vielleicht noch cooler.
Ja.
Bleibt es da. So, Achtung, Britta Gur hat uns geschrieben. Ja. Moin, am Sonntag habe ich die Münster-Tatort, ein guter Freund, geschaut. Da musste ich circa bei Minute 42 schmunzeln und an euch denken. Professor Börne sagte zu Kommissar Thiel, Liebling, wie war dein Tag?
Das glaube ich nicht.
Ob die wohl euren Podcast kennen?
Nein.
Nachdenkliche Grüße aus Friesland.
Im Leben.
Ich glaube es auch nicht.
Nein.
Wer ist der Drehbuchautor, ist die Frage. Vielleicht.
Ach so.
Vielleicht war es ja doch eine kleine Botschaft an uns. Wenn es das aber gewesen wäre, hätte er vielleicht den Originalsatz genommen.
Obwohl, das stimmt.
Wie war dein Tag, Liebling?
Aber es gibt in irgendeiner Tageszeitung auch eine Rubrik, die so ähnlich heißt.
Ja, genau. Die kam aber nach uns.
Ja, aber du. Mhm.
Also in selbst der Zeit oder so? Oder in der Süddeutschen?
Aber ich bin ja keine Tatortguckerin.
Ich auch nicht.
Das heißt, es kann keine Botschaft an uns gewinnen. So eingebildet sind wir auch nicht, dass wir das
Nein,
sehen.
Überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, aber Liebling, lustig, Liebling, wie war dein denkt. Tag? Na, also, man kann sich das einreden, aber vermutlich nicht. So, Susanne Duploy, den Namen liebe ich auch. Duploy mit P-L-O-O-Y. Ich glaube, es sind zwei O's. Soeben habe ich ja hier Folge 33 gehört und muss sofort schreiben, denn ich glaube, ich habe eine Antwort für euch. Im Podcast ging es ja um ein neues Boot im Emdener Hafen, das Engelke genannt wurde.
Ja.
Nun ist es so, die AG Ems ist eine Emder Reederei, die Boote und Fähren im Emder Hafen herstellt. Und das Wappen der Stadt Emden besteht aus einem Engelchen, das auf einer Mauer sitzt.
So.
Auf Plattdeutsch heißt es, ihr habt es erraten, Engelke ob de Mühr.
Super.
Engelke ob de Mühr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Boot nun daher seinen Namen bekommen hat. Natürlich. Wir dachten, der Räder würde eventuell auch so heißen. Ich habe mir beim letzten Emdenbesuch eine Stofftasche als Andenken gekauft. Und da steht es wohl drauf. So. Übrigens, ich bin die Susanne aus Winnipeg, Kanada. Und ich habe euch vor einiger Zeit schon einmal geschrieben, eigentlich bin ich in Emden geboren und auch aufgewachsen und erst später im Leben ins Ausland gezogen. Ich bin diejenige, die eine kleine deutsche Samstagsschule leitet und auch dort unterrichtet. Oft verwende ich Ausschnitte aus dem Podcast und lasse mich immer wieder von den kulturellen Ideen für meinen Unterricht inspirieren. Wir haben im Moment Sommerpause, aber in 3 Wochen geht's wieder los. Und ich freue mich schon auf die Themen, die Briefe, die Literaturvorschläge, die Witze, die Musik und. Ist doch klasse, oder? Wird dann alles, also vieles davon verwendet für den Unterricht.
Cool.
Wir sind pädagogisch wertvoll. Soll ich dir was sagen? Wir sind in Kanada, sind wir systemrelevant.
Wir sind Curriculum.
Wir sind Curriculum. Wir sind Kanon.
Wir sind Kanon. Literaturkanon. Das ist das richtige Wort. Curriculum ist Quatsch. Wir sind Kanon.
Oh, das ist so super. Ey.
Weißt du, manche sagen, wir sind Kanzler, wir sind Papst, wir sind Kanon. Wer kann das schon sagen?
In Kanada, systemrelevant. Ich liebe, ich fühle mich total gut jetzt. Jetzt kommt eine etwas längere Geschichte, die ist aber trotzdem ganz schön und komm, wir machen's. So, hier kommt meine Sommerstory, die radikal unfassbare Glücksgefühle weckt, aber eins nach dem anderen.
Aber anonym?
Nee, ich muss mal gucken, wer es geschrieben hat. Ich habe es oben vergessen aufzuschreiben. Das ist eure Karenula. Das ist aber nur ihr griechischer Name. Das Schicksal und ich haben Griechenland zu meiner zweiten Heimat werden lassen, ohne dass ich bislang dort ansässig geworden bin. Durch die unsterbliche Liebe zu einem sokratischen Adonis aus dem Schoße eines nordgriechischen Paares, das sich Anfang der 70er von Makedonien zum Olympia-Schreibmaschinenwerk nach Roffhausen in Friesland und nach Wilhelmshaven begab, haben sich seit Mitte der 90er Jahre ehrliche, liebevolle Freundschaften entwickelt. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken.
Boah, was sind das
Ein
für
Ein sokratischer schon Adonis, der geboren wurde aus dem Schoße eines nordgriechischen Paares. Die wiederum sind nach Roffhausen gegangen. Okay. Also ihre Eltern.
Sie hat den Adonis, sie hat den Griechen hier kennengelernt, weil die Eltern hier gearbeitet haben, ne?
So würde ich das sehen. Okay. Genau so. Ja, genau so hast du das richtig. So. Darüber bekam ich echte griechische Musik zu hören, woraufhin ich mich auf der Stelle schockverliebte. Es war faszinierend, den Inhalt der Komposition zu verstehen, ohne Griechisch zu sprechen. Also suchte ich fieberhaft nach Tonträgern meiner LieblingsinterpretInnen, wie zum Beispiel Haris Alexiou oder Georgos Dalaras, wartete wochenlang auf die Ankunft ihrer CDs im Fachhandel jenseits einer größeren Stadt, jenseits von Amazon und Spotify. Sie wurden zu meinem Lebenselixier im Liebeskummer wegen des oben genannten. Er hatte ja immerhin die Liebe zu Griechenland, hatte er, und zur Kultur dort, hat er ihr hinterlassen. Hinzu kam die Diagnose einer hochaggressiven Krebserkrankung und das mit Anfang 20. An jenem Tag, als ich mich zur lebensnotwendigen Behandlung in die Klinik begab, wollte ich gerade Griechenland und all seinen sinnesbetäubenden Sirenen abschwören, als es just in dem Moment an der Tür klopfte. Und, nein, nicht er, sondern eine junge Frau vor mir stand, die sich mir als meine Bettnachbarin vorstellte. Kaum sah ich sie, schon platzte mir die Frage heraus, bist du etwa Griechin? Sie beäugte mich ebenso erstaunt, ja, aber woher weißt du das? Und freute sich, als ich ihr aufgeregt den Zusammenhang erklärte. Sofort schlossen wir einander ins Herz. Plötzlich war die schreckliche Realität angenehm im Hintergrund. Mit Elena kamen Hoffnung und Vertrauen auf, dass alles wieder besser werden kann. Geduldig übersetzte sie mir jeden einzelnen Satz meiner Lieblingssongs, ließ mich an ihrem Leben teilhaben und stellte mir auch ihre Lieblingsmusik vor. Sie war erleichtert, dass sie sich nicht in ihrem kulturellen Ausdruck vorsichtig zurückhalten musste, so traurig, dass es immer noch so ist. Und ich war glücklich über das überraschende hellenische Rebonding. Fortan waren wir sowas wie ein Fuck-Cancer-Dream-Team. Fast 30 Jahre später, beide sind wir gesund geworden und haben unser Glück gefunden, reiste ich in diesem Sommer 2024 mit meinen wunderbaren Kindern nach Kreta. Die Insel ist, abgesehen vom Overtourism, atemberaubend schön. Fast hinter jeder Kurve gibt's was Neues zu entdecken. So entdeckte ich auf dem Weg zum Wochenmarkt in Ritimno ein Plakat, auf dem ich aus dem Augenwinkel den Namen Georgos Dalaras in griechischer Schrift las. Ich traute meinen Augen nicht. Sofortige Vollbremsung und mein Herz schlug mehrere Oktaven höher, als ich las, dass er am nächsten Tag ein Konzert im nahegelegenen Ort in Eleotherna geben würde. Sofortiges Rattern, wo genau ist dieser Ort, wie komme ich dahin? Pures Adrenalin, wie auf Jagd. Und eine fast trotzige Entscheidung, da fahre ich auch ohne Ticket hin. So. Kennst du den? Georgos Dalaras, schon mal gehört? Ich auch nicht. Am nächsten Tag machten wir uns also auf in die Berge, um das archäologische Museum zu besuchen, wo die Veranstaltung stattfinden sollte. Je näher, auch geil, gell? Super. Auftritt von ihm, von ihrem alten Setting. Star im Archäologischen Museum, rauf in die Berge. Oh. Je näher wir dem Ort kamen, umso mehr volle Müllsäcke nahmen wir links und rechts der Olivenhaine wahr. Viele Menschen waren busy, den Müll einzusammeln. Das hatte ich noch nie in Griechenland beobachtet und wunderte mich, warum Dalaras so eine Ehre zuteil würde. Am Museum angekommen, Fläutje piepen. Kennst du das Wort, Fläutje piepen?
Fläutje piepen?
Fläutje piepen weiß ich auch nicht. Der Zaun war fest verschlossen. Die Security inspirierte uns grimmig und knurrig, sodass wir uns fix auf den Weg zu den Ausgrabungsstätten machten. Hier wurden wir von einer Dame freundlich abgewiesen. In ein paar Stunden würde eine Ausstellung mit Bildern von Pablo Picasso eröffnet. Der Picasso von Kreta, Doppelpunkt, die Lebensfreude, so hieß die Ausstellung, zu der RegierungsvertreterInnen anreisten, weswegen wir heute nur das historische Dorf mit einer Kapelle aus der minoischen Zeit besuchen könnten, vielleicht dort einen Kaffee trinken und die Aussicht genießen. Etwas enttäuscht folgten wir ihrem Rat. Und was war jetzt mit Dalaras?
Ja, wo ist denn das Konzert?
Also sie konnten ja nicht ins Museum irgendwie rein, ne?
Komisch.
Am Museum angekommen, der Zaun war fest verschlossen.
Ja.
Also kein Museum, alles vielleicht hinter verschlossenen Türen. Eine Strecke mit kreuzender Ziegenherde später erreichten wir die Platja des archaischen Dorfs und erblickten ein größeres Polizeiaufgebot. Kein Problem, parkten wir einfach etwas weiter außerhalb und steuerten schnurstracks zu Fuß das Kafenion an. Ist das ein Kaffeehaus, Kafenion?
Weiß ich nicht.
Mit Aussicht auf einen erfrischenden Frappé. Also Kafenion ist ein Kaffee.
Okay.
Den Dorfplatz überquerend nahmen wir wahr, dass Nervosität und Anspannung in der Luft lag. Ich sah mehrere gut gekleidete Menschen bereits links und rechts auf der Veranda sitzend und rollte überheblich mit den Augen. Ach, da sind sie ja, die feinen Damen und Herren Regierungsvertreter. Na, jetzt erst recht einen Platz sichern, dachte ich keck. Begrüßte die Wirtin auf Griechisch und fragte, verrutscht hier auf Griechisch.
Jetzt wird's spannend, jetzt will ich wissen, ob das Konzert stattfand oder nicht.
Ich weiß, mir ist der Text zu klein. Stühlen vorne, na jetzt ist recht. Und fragte nach der Möglichkeit, bei ihr einzukehren. Ja. Überaus freundlich nahm sie uns auf. Ich fragte, ob wir auch auf den freien Stühlen vorne an der Veranda Platz nehmen könnten. Kopfschüttelnd kam sie in Erklärungsnot, weil dort kein Tisch steht. Drinnen könnt ihr euch an einen Tisch setzen. Dankbar triumphal stolzierten wir deutsche Pauschaltouris freundlich lächelnd an der in feinem weißen Leinen gekleideten Gesellschaft vorbei. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass eine Frau, die mir irgendwie bekannt vorkam, uns amüsiert zurücklächelte. Nachdem wir Platz genommen hatten, erfrischten wir uns bald am köstlichen Frappé. Wir beobachteten, dass die junge Wirtin aufgeregt und schmunzelnd an uns vorbeizog, um auf der Veranda neue Bestellungen aufzunehmen und uns beim Vorbeigehen verschwörerisch zulächelte.
Was?
Das Szenario war merkwürdig. Dann begann es in meinem Kopf zu rattern. Der eingesammelte Müll, die Sperrung des Museums, Dalaras und Picasso, ratter, ratter, nur wenige Sekunden später ein Anfall von Schnappatmung. oh mein Gott, ob vielleicht Paloma Picasso zu jener Ausstellungseröffnung
lebt
kommen
die
würde.
Noch?
Das ist die Tochter von
ich
Pablo
weiß.
Picasso, die auch das Ganze verwaltet, ne, sein ganzes Erbe.
Ja.
Ob vielleicht Paloma Picasso zu jener Ausstellungseröffnung kommen würde? Und ich mochte gar nicht weiterdenken, vielleicht sogar nur wenige Meter neben uns auf der Veranda saß und ein Hoffnungsschimmer leuchtete auf, vielleicht auch sogar Chorchos, ist das griechisch? Chorchos?
Wie oder schreibt sich das?
Georgos, wie wird G-I-O?
Ja.
Chorch, sagt man Chorch?
Ja.
Wie Chorche? Sagt man das oder Georgos? Ist es Georgos Dalaras?
Auf jeden Fall, das S ist manchmal ist so irgendwie so.
S.
So. Das ist nicht S, sondern so.
S. Chorosch. So wie im Spanischen so ein bisschen.
Athena.
Dalaras. Okay, es half auf jeden Fall nur eins, diese geheime Hypothese erstmal durch einen diskreten Gang zur Toilette entlang der Veranda zu überprüfen. Ich erspähte eine Pressekamera mit einem riesigen Objektiv. War ich also auf der richtigen Spur? Meine heranwachsenden Kinder verstanden nicht so ganz meine nervösen Anwandlungen. Ich sie selbst ehrlich gesagt auch nicht. Wieder am Platz winkte ich in einer ruhigen Minute an die Kellnerin herbei und erkundigte mich flüsternd, ob wenige Meter neben uns etwa Paloma Picasso saß.
Nein.
Was sie vorsichtig abnickte.
Nein.
Das war ein unbeschreiblicher Moment von aufbrausender Euphorie, die in Sekundenschnelle noch höher sprudelte, da nämlich neben uns auch Sophia von Griechenland, die ehemalige Königin von Spanien,
nee,
mit ihrer Schwester Irene, Prinzessin von Griechenland, und mit Prinzessin Olympia Torlonia, sowie mit der Staatspräsidentin von Griechenland, Katerina Sakellaropoulou, und dem Bürgermeister und Co. saß zu kaffeesieren, wie sie es nennt. Mhm. Ich war wie gebannt und bass erstaunt. Während die Kinder begannen, Pro und Contra Monarchie hitzig zu diskutieren, spulten sich in meinem Geiste sämtliche Schlagzeilen und Bilder über den europäischen Hochadel aus der Regenbogenpresse der vergangenen Jahrzehnte ab, war ich doch in einem ostfriesischen Dorfladen groß geworden und studierte in den 70er, 80ern sämtliche Blätter für lau. Und dieser Juan Carlos, als die Gesellschaft aufbrach, war es rührend zu sehen, wie behutsam und respektvoll die betagten, feinen, charismatischen Damen von Welt in einen klimatisierten Van geleitet wurden und wie sie einander vertraut waren. Zum ersten Mal bekam ich einen Eindruck, in welcher Bubble die Frauen bei Königs und Picassos wohl leben würden. Beim Bezahlen bedankte ich mich bei der Wirtin für ihre Gastfreundlichkeit und fürs nachbereitende Teilen dieses unvergesslichen Erlebnisses. Sie schüttete mir quasi ihr Herz darüber aus, wie es ihr mit der königlich-kulturellen Prominenz ergangen war beim Bewirten. Im Scherz fragte ich, ob Georgios Dalaras denn heute auch noch vorbeikäme, was sie zu meinem Erstaunen bejahte. Allerdings würde er erst später zum Essen vorbeikommen und sie bräuchte erst einmal eine Pause, bevor sie das Cafeño in eine Taverna verwandeln würde, zeigte dabei auf die gestapelten Teller. Von denen würde in nur wenigen Stunden einer meiner verehrtesten Künstler essen. Kurz darauf überlegte ich noch einmal zufällig vorbeizukommen, entschied mich aber dagegen. Wissen, dass ich Dalaras, ja bald, am 4. Oktober in der Tonhalle in Düsseldorf live und als Musiker mit seinen Leuten auf der Bühne zusammen mit meinen Freunden erleben darf. Was für ein Glück. Taleme Sintoma, eure Karinula.
Aber sag mal, aber wenn doch er da auch ein Konzert gegeben hat, warum ist sie da abends nicht hingegangen?
Und das ist jetzt die nächste Frage. Was ist mit dem Konzert und
ja,
mit dem
Fand Museum? Das nicht statt?
Karin. Da fehlen uns noch ein, zwei kleine Informationen. Wir sind natürlich total heiß.
Was Karin, eine Geschichte.
Karin Indefrei. Karin ist das, die uns geschrieben hat. Karinula, ihr griechischer Name. Und sie hat uns noch einen Link geschickt.
Ja.
Elena, das ist die, die sie im Krankenhaus getroffen hatte.
Ja.
Über die gibt es einen Beitrag in der ARD Mediathek.
What? Warum?
Aus der Reihe Nordtour. Ein Beitrag über Elena und ihre Familie. Der Titel ist einfach nur Gyros und Gemüse bei drei Damen vom Grill. Die haben offensichtlich einen griechischen Grill, einen rollenden. Die Elena, zu der sie auch heute wahrscheinlich noch eine ganz tolle Beziehung hat, was für eine schöne Begegnung ist. Und beide sind gesund geworden. Das ist ja das Allerwichtigste.
Ne?
So. Und dann hat sie uns noch geschickt auf die Schnelle ein YouTube-Video von Georgios Dalaras.
Okay.
Auch das posten wir in vivadertagliebling.de. Dort in unserem Blog auf vivadertagliebling.de könnt ihr da direkt nachgucken.
Yes.
So, dann hatten wir es über Namen neulich, die man falsch ausspricht, ausländische Namen. Julia Reinke hat sich nochmal gemeldet zu dem Thema. Ich bin Hebamme und habe deswegen auch mal mit interessanten Namensvarianten zu tun. Schön war, als ein Elternpaar ihren Eve, IVES vehement mit Öffes ansprach.
Das hatten wir schon mal, das Thema.
Hatten wir auch. Ich frage mich, ob das der gleiche war.
So lustig.
Öffes.
So lustig. Aber auch so konsequent. Ist doch ja, egal, wie andere das machen. Wir machen
so. Die Frage
so.
Ist, gibt es das auf Deutsch möglicherweise? Ist das eine gebräuchliche Weise, den Yves, wie Yves Laurent oder Saint Laurent, wie heißt der?
Yves Saint Laurent.
Saint, YVES, den Öffes auszusprechen?
Naja, so wie aus einem Georg ein Schorsch wird, das ist doch egal, wie man das, oder am Ende. Nur ist es vielleicht dann für den Menschen selber, als Kind zumal, vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn jemand Yves ruft und du reagierst ja nicht, weil du nur auf Yves eigentlich gepolt bist. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das kann ja zu Schwierigkeiten führen oder zu Missverständnissen.
Ja, super. So, hallo ihr Lieben, Tanja ist das. Wir sind gerade im Urlaub in der Nähe von Straßburg. Eine sehr schöne Stadt, aber das ist für meine kleine Geschichte nicht von Belang. Ich habe schon längere Zeit ein Buch zu Hause liegen von Sebastian Fitzek, da ich ein Fan seiner spannenden Thriller bin. Fitzek habe ich ja auch ganz kurz gesehen in deiner neuen Serie bei Amazon Prime zusammen mit Basti. Mhm. Perfekt verpasst. Das habe ich richtig hinbekommen, den Titel. Ich muss mal so ein bisschen überlegen. Perfekt. Perfekt vergessen, perfekt verpasst. Mhm. Da tat er so einen kleinen Cameo-Auftritt, sogar einmal auf der Straße. Der Fitzek. Ja. Das ist ein netter, oder? Der Fitzek.
Ich musste mit ihm zusammenrumpeln. Ja. Und das musste auch, es ist ein Superstar, ne? Ich weiß nicht, wie viele Millionen Bücher der verkauft hat. Der hat es nicht nötig, in einer Serie kurz mal durchs Bild zu laufen. Nein. Aber das war wirklich ein ganz, ganz angenehmer Drehtag, weil der wirklich so ein ganz bescheidener, freundlicher Typ ist, bei dem du denkst, merkst du eigentlich nicht, was du den Menschen bedeutest? Und ne, wenn Tanja sagt, sie ist ein Fan, dann hat die einfach auch jedes Buch von dem gekauft und hat Lebenszeit mit seiner Arbeit verbracht, ja.
Na klar.
Also, nee, das war total angenehm. Das war ganz, ganz schön.
Super schön, ja. Bei der Serie, wir haben jetzt, vorgestern haben wir Teil 7 und 8 geschaut.
Ja.
Und es gibt diese eine Szene, wo die Rolle von Bastian Pastewka, Ralf Hartmann heißt der ja in der Serie, wo er auf ein Klo muss und sich in diesem Klo hinter verschlossener Tür übergibt.
Ja.
Ich habe diese Szene, also ich habe es mitbekommen, dass er es macht,
ja,
aber wie das klang, habe ich nicht mitbekommen, weil ich dir in dem Augenblick eine SMS schrieb, wie schön das gerade ist, was wir sehen und wie sehr ich lachen musste über diverse Sachen.
Ja.
Und meine Frau lacht sich auch jetzt noch 2 Tage später schlapp über diese Geräusche des Übergebens, des Würgens. Und jetzt wollte ich dich fragen, denn ich habe das noch nicht wirklich bewusst gehört. Okay. Wir haben nicht zurückgespult deswegen.
Ja, ja.
Und sie wollte es gestern jemand anders auch nochmal zeigen. Sie sagen, das war so lustig. Weißt du da Näheres? Also was ihr gemacht habt?
Das waren nicht seine Geräusche. Nee, das wird alles in der Postproduktion gemacht.
Aber habt ihr auch so gelacht, als ihr das gehört habt, als ihr euch das Produkt zum ersten Mal angeschaut habt?
Also das Ding ist ja, dass Bastian dahinter wirklich hinter der Tür war, als wir das gedreht haben. Aber selbst wenn die Kamera nur mich gesehen hat, weil neben mir eine verschlossene Klotür war, hat er mir angeboten, damit es mir leichter fällt, die Gesichter, die dazugehören, zu machen. Man hat ja nicht gesehen, wie er sich übergeben hat. Aber meine Gesichter erzählen ja, wie schlimm das eigentlich wirklich ist, sowas dann zu hören. Also meine Reaktion. Aber das ist, weil er ja der feinste Kollege der Welt ist, hat er natürlich da, ich sag mal jetzt, Kotzgeräusche gemacht.
Ja, bringt ja auch Spaß irgendwie.
Ja. Und das war schon toll. Das war schon.
Aber diese echten Geräusche, also ich meine, klar, man geht hin und spielt Würgegeräusche.
Ja.
Aber es war offensichtlich so lustige Würge- und Kotzgeräusche, dass ich jetzt auch natürlich versuche, mir das nochmal anzuschauen. Ich glaube, ich mache es jetzt nachher. Lass uns nächste Woche nochmal darüber sprechen am Montag.
Ich frage mal Bastian. Bastian reagiert ja, wenn er nicht gerade super Stress hat. Ich schreibe jetzt Kotzgeräusche.
Ja, Kotzgeräusche hinter der verschlossenen Toilettentür.
Ja, Kotzgeräusche.
Wirklich. Und meine Frau schwärmt von diesen Geräuschen. Weil und die muss richtig lachen jetzt noch. Also muss es mehr gewesen sein, als einfach nur...
Ja, dann hat er...
Es muss mehr gewesen sein. Es muss brillant gewesen sein.
Waren die Kotzgeräusche...
Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, aber warum hast du es dir nicht einfach nochmal angeschaut? Ich komme erst jetzt nochmal drauf, auf diese Begeisterung. Und ich finde ja, Kotzgeräusche hören in der Regel jetzt nicht so richtig lustig. Also ich finde das auch nicht schön und auch nicht witzig.
Ja.
Ich mag auch leider aber so Til Schweiger-Filmen damals oder Schweighöfer, wenn einfach immer diese ganzen Fäkalienwitze. Ich finde es nicht witzig. Also es macht mir auch nichts. Also ich kann es mir anhören, es löst keinen Ekel in mir aus.
Ja.
Aber wenn es nun um Pupsen und Kacken und Scheißen, dann werden immer so Witze gemacht. Und ich finde es einfach nur total öde.
Verstehe ich auch. Gibt es auch, glaube ich, viele Leute, die das einfach nicht verstehen.
So öde wie eine Actionjagd im Auto.
Ja, weil es so vorhersehbar ist und so, und man sich auch geniert oder gar schämt, wenn die niedrigsten Instinkte so gereizt werden, ja, wenn das so getriggert wird.
Aber
ne?
Ich schäme mich da ja gar nicht. Also mir macht das, ich finde es auch nicht
eklig. Du findest es nervig?
Ich finde es einfach nicht lustig.
Nicht lustig, okay.
Ja, und irgendwie, ja.
Also ich sag dir mal was, wenn ich Sendung mit dem Elefanten mache, natürlich sind da die, kannst du ganz billige Lacher kriegen mit Pupsgeräuschen. Pupsgeräusche sind immer, und Rülpsen. Rülpsen geht auch immer. Ich habe jüngst auch wieder gerülpst und mich hinterher gefragt, warum machst du das? Warum machst du das?
Ja, aber Rülpsen ist zumindest witziger.
Rülpsen ist witziger als Pupsen?
Rülpsen ist witziger, ja.
Also für kleine Kinder ist Pupsen total lustig. Auch das Wort Pupsen allein schon finden kleine Kinder, glaube ich, viele kleine Kinder lustig.
Das ist ja auch wirklich schon süß. Während im Englischen so fart, das eigentlich auch so
ein hartes Wort,
harmlos
ne?
ist, aber irgendwie fart.
Fart ist aber so, ist also
ein sehr geräuschvoll. Fart, aber es drückt auch den, ist fast schon onomatopoetisch.
Ja, aber ich habe jüngst wieder, es gibt ein interessantes Video mit einem Komiker, der heißt Tassim. Und der hatte sich bei Neo Ragazzi, einer Sendung mit Tommy, in so einer Interviewsendung mit Tommy Schmidt und Sophie Passmann, hatte auf die Frage, mit welcher prominenten Person würdest du gerne Kuchen essen gehen, hatte der meinen Namen genannt. Und dann ist die Produktionsfirma, die BTF, auf mich zugekommen, hat gesagt, pass mal auf, sollen wir den überraschen?
Ja.
Und der scheint wohl ein großer Fan von dir zu sein, sollen wir den überraschen? Und du isst mit dem gedeckten Apfelkuchen. Und das haben die organisiert und das wurde gefilmt und es ist wirklich ein interessantes Video geworden, weil der so richtig das nicht fassen kann, dass ich da reinkomme mit in das kleine Studio. Er ist unter einem Vorwand eingeladen worden, er wusste nicht, dass ich komme.
Ist immer schön, aber solche Überraschungen sind auch wirklich immer schön.
Und die ist wirklich gelungen, Christian. Es hätte ja auch in die Hose gehen können und er hätte ja sagen können, oh, ey, hey, na? Nee, der ist wirklich, man hatte den Eindruck, der kann kurz nicht atmen, was natürlich für mich unangenehm war, aber für ihn unterm Strich natürlich eine schöne Sache.
Ja.
Und ja. Und da habe ich auch gerülpst. Und zwar kam das ist bei mir eine Kombination Kaffee und noch irgendwas.
Oh.
Und das musste raus und das unterdrücke ich. Und das unterdrücke ich immer, wenn ich irgendwo bin. Es sei denn, ich bin alleine im Wald. Aber ich unterdrücke das, weil es unangenehm ist. Und da habe ich es nicht unterdrückt und rausgelassen, weil es auch als komisches Element dann ganz gut war und ihn irritiert hat. Der scheint wohl mich so gut zu finden oder meine Arbeit so gut zu finden, dass er denkt, ich sei irgendwie, ich würde nicht rülpsen oder was weiß ich, ja? Und dann habe ich gerülpst und das war natürlich ein bisschen lustig. Ja. Das war ein bisschen lustig.
Und kennt er dich jetzt nur von Wie war der Tag, Liebling, oder hat er dich auch schon mal im Fernsehen irgendwo gesehen?
Nee, das hat er, weiß ich gar nicht.
Das ist lustig.
Von der Arbeit.
Ja, klar, von der Arbeit. Toll.
So, und wie kamen wir jetzt drauf? Perfekt verpasst.
Wir waren perfekt verpasst. Genau, und Basti hat sich noch nicht,
die Serie.
Hat sich noch nicht gemeldet.
Genau. Nee,
Ach, das stimmt, wir sind ja noch bei Fitzek.
Ja, weil Tanja gesagt hat, sie sei im Urlaub in Straßburg.
Genau, muss ich nochmal zurückgehen hier zu Tanja.
Ja.
So, ich habe schon längere Zeit ein Buch zu Hause liegen von Fitzek. Es war ausnahmsweise kein Thriller, obwohl manche bei dem Titel Elternabend etwas vielleicht in der Art vermuten könnten.
Mhm.
Es ist trotzdem ein ernstes Thema, auf das ich aber nicht weiter eingehen möchte. Okay. Jedenfalls wird an einer Stelle in diesem Buch eine Geschichte vorgelesen. Diese Geschichte heißt Der glückliche Prinz von Oscar Wilde.
Mhm.
Nun war ich natürlich neugierig auf diese Geschichte und nahm mir vor, danach zu recherchieren, wenn wir wieder zu Hause sind, und machte mir eine Notiz auf dem Handy. Da mein Lesestoff, und Sie sind ja in der Nähe von Straßburg im Urlaub, bereits aufgebraucht war, sah ich mich bei den Büchern in unserer Ferienwohnung um.
Oh.
Und was
entdeckte
ich in einer Kurzgeschichtensammlung? Der glückliche Prinz von Oscar Wilde.
Das gibt's. Fitzek sage ich jetzt, Oscar Wilde.
Ja, hätte ich mein Buch schon letztes Jahr gelesen, als ich es gekauft habe, hätte ich mich jetzt bestimmt nicht mehr an diese eine Stelle im Buch erinnert. Es sollte wohl so sein, dass ich mir erst jetzt die Zeit nehme, es zu lesen. So, wenn ich bis jetzt noch etwas skeptisch war, was Serendipity angeht, hat es mich jetzt doch endgültig gepackt und ich bin gespannt auf weitere Zufälle. Viele Grüße, inzwischen wahrscheinlich wieder zurück am Bodensee, euer Liebling Tanja.
Weißt du, was mich interessieren würde, wenn jemand Oscar Wilde im Bücherregal stehen hat, ne?
Ja.
Dann würde ich gern wissen, was da noch so alles steht, denn das ist ja... Es kann sorgfältig kuratiert sein, jemand macht sich wirklich Gedanken, was da drin steht in dem Bücherregal. Oder es kann so ein Zufalls... Nee, weißt du, was ich meine? Es kann ja, so zusammengetragen sein, ohne dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Das hätte mich jetzt interessiert.
Wirklich interessant, weil ich hatte von dem Buch auch noch nicht gehört. Mhm. Sie auch nicht und du kanntest die Geschichte auch nicht, nee, ne, von Oscar Wilde. Nee. Und dann steht die da plötzlich.
Ich glaube, wir haben von Oscar Wilde alle nur Dorian Gray gelesen, okay, und das war's, oder? Ich weiß auch nicht, ob viele Menschen, also ich kenne nicht viele Menschen, die Oscar Wilde viel lesen.
Alleine dieser Moment, das zu entdecken, was da für Glücksgefühle in einem hochkommen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Skript.
Das ist dieser Moment, in dem man dann so grinst. In dem man so grinst und zwar nicht nur in sich rein, sondern wirklich, wo die Mundwinkel nach oben gehen. Oder die Augen so groß werden, weil man so überrascht ist und es nicht fassen kann.
Ja, das ist wirklich toll. Ja. So, Stefan hat uns geschrieben, Stefan zusammen mit Emma. Mhm. Und das müssen wir jetzt heute auf jeden Fall noch lesen, denn sonst fängt es an zu faulen.
Oh.
Ich schreibe mal nicht als Liebling und nicht als Lieblingshotel in Erfurt. Also er hat ja ein Hotel in Erfurt, der Stefan. Und hört uns regelmäßig. Hi Stefan. So, ich sitze gerade mit meiner Tochter im Zug von Paris wieder zurück nach Erfurt, während ich eure Folge zu den Olympischen Spielen in Paris höre.
Okay.
So, Christian, ihr erinnert euch vielleicht, meine Tochter und ich laufen gerne. Meine Tochter Emma war glückliche Teilnehmerin beim Marathon pour tous. Der Marathon für alle. Im Rahmen der Olympischen Spiele 2024. Ja. Sie hat an einer Verlosung von Team Deutschland teilgenommen und einen Startplatz gewonnen. Das ist doch das Coole, wo hinter den ganzen TeilnehmerInnen dann auch die AmateurInnen dann laufen durften. Und das war natürlich eine wunderbare Stadt, um die Menschen zu integrieren. Der Marathon für alle. Und Emma war dabei. Damit hatte sie als ehemalige Leistungssportlerin sogar nach ihrer Sportkarriere die Möglichkeit, doch noch die Olympischen Spiele als Teilnehmende zu erleben. So ist sie also am Samstagabend auf der olympischen Strecke mit insgesamt 20.024 Teilnehmenden den Marathon pour tous, wird doch tous ausgesprochen,
pour
oder
tous, wenn hinten das S ist, glaube ich schon.
Gelaufen.
Oder tu? Nee. Tu?
Ich glaube, wenn es alleine steht, da habe ich irgendwie im Gefühl tu's. Aber alle wissen, was gemeint ist. Auch wenn uns große Sportveranstaltungen bekannt sind, war dies doch eine noch bewegendere Atmosphäre. Mitten in der Nacht standen tausende Zuschauer an der gesamten Strecke entlang und feuerten die Läufer aus der ganzen Welt an. Um die Oper herum, zum Louvre, entlang der Seine, an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei, bis nach Versailles, um auf dem Rückweg auf den beleuchteten Eiffelturm zuzulaufen und bejubelt zu werden. Ein echt erhebendes Erlebnis. Und dies im Trikot von Team Deutschland. Auch geil, ne, dass er das Trikot tragen darf. Jetzt frage ich mich gerade, welche Farbe das hat, denn die hatten so super Hemden. Ich mochte die Farben von Deutschland so gerne. Ah. Es gab einmal dieses etwas pinke oder lilane und so ein Orange. Ich fand beide Hemden richtig toll.
Ja.
Fand beide richtig schön, auch die Farben. Mhm. Denn es gab auch kein System. Manchmal haben sie einfach dieses Pinke oder ging es ins Violette getragen und manchmal das Orange. Hatte nichts mit Männern und Frauen zu tun, auch nicht mit Sportarten. Ich glaube, sie hatten beides zur Auswahl. Dann konnten wir gestern noch die Finals bei den Bahnradwettbewerben anschauen und Emmas ehemalige Teamkameradin Lea Friedrich beim Gewinn der Silbermedaille bewundern und dann beglückwünschen.
Nee.
Guck mal, Emma war...
Ach, dann war die Radlerin.
Radlerin. Jetzt dachte ich gerade, wir haben eine andere Radlerin, Emma Hinze, aber die ist ja auch noch dabei. Das ist eine Emma aus dem Team, aber Stefans Emma ist eine andere Emma.
Lustig.
Genau, und wir durften sie dann auch noch beglückwünschen. Später wurde noch im Deutschen Haus gefeiert. Glücksmomente ohne Ende. So, herrlich.
Also, ich kenne einige Menschen, die wirklich extra nach Paris gefahren sind. Also einmal, dass jemand sich das vor vielen, vielen Jahren schon vorgenommen hat und gesagt hat, das muss ich doch einmal erleben. Infiziert natürlich durch L.A., da waren wir ja alle, 1974 haben wir alle gedacht, das ist ja das Größte überhaupt. Wenn das jemals in unserer Nähe ist, müssen wir dahin, haben viele gedacht. Ich weiß das auch noch als junger Mensch, dass du so dachtest, people are people, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Und da hat jemand diese Reise richtig geplant und richtig gesagt, so, ich will 8 Tage in Paris sein, koste es, was es wolle, ich kümmere mich frühzeitig um Tickets. Und es hat sich gelohnt. Und ein anderer Fall ist, da hat jemand daheim gesessen, das gesehen und gedacht, warte mal, das findet in Paris statt, das ist nun wirklich keine Weltreise. Das muss man doch erlebt haben. Spontan Ticket gekauft, spontan Hotel gebucht und hin.
Gab auch Hotels für einigermaßen günstig.
Warum?
Weil die einfach teilweise leer waren, die Hotels. Die hatten ja zum Teil horrende Preise.
Ja.
Und am Ende standen ganz viele Hotels einfach leer. Also jetzt
und dann
nicht
haben
komplett
sie nicht
leer,
kurzfristig
aber hatten
gesagt,
viele leere Zimmer. Es war ein großes Problem. Auch die Restaurantbesitzer haben ja auch alle geklagt, dass die Menschen einfach nicht in die Restaurants gekommen sind.
Was?
Ja?
Das wusste ich
die
nicht.
Die haben also
wegen
die
der
ganzen
Preise?
Franzosen haben die Stadt verlassen oft, also die PariserInnen da. Und die Touristen, denen war das vielleicht entweder zu teuer oder sie haben sich irgendwo was auf die Hand genommen und wollten lieber bei Sportstätten sein. Und
okay.
Auf jeden Fall, sie haben groß geklagt und die Stadt war teilweise bei weitem nicht ausgebucht.
Das wusste ich nicht.
Ja, man hätte auch spontan noch zu ganz normalen Hotelpreisen ausnahmsweise, hätte man noch mal nach Paris fahren können. Ich habe kurz überlegt, ob ich zu den Paralympics noch mal fahre.
Ja.
Weil ich auch ein Gespräch noch mit einem unserer Athleten machen möchte diese Woche.
Ja.
Und habe kurz überlegt, ob wir es vor Ort zusammen in Paris machen. Ja, aber es hängt noch von ein paar anderen Terminen ab.
Aber das mit dem Essen kann ich mir so erklären. Du bist den ganzen Tag auf Veranstaltungen. Du machst dir morgens einfach dein Paket. Ne, bist ja dann, hast vielleicht viel Geld gezahlt für die Veranstaltungen. Da bist du ein bisschen sparsam und hast deine Tupper dabei und bereitest dir was zu, holst dir vielleicht ein bisschen Obst, machst dir einen Obstsalat, machst dir ein paar Sandwiches, und dann bist du abends im Eimer und willst einfach nur schlafen. Da gehst du nicht noch in ein Restaurant. Kann das sein?
Ja, kann sein. Und ja, und manchmal denkt man aber auch, vielleicht haben wir echt schon auch viel Geld für die Tickets gelassen und die Anreise. Da müssen wir nicht heute Abend noch. Und da sitzen wir lieber einfach gemütlich an der Seine irgendwo.
Ja.
Ne, und genießen einfach die Atmosphäre der Stadt, ohne in einem Restaurant zu sitzen. Also
okay.
So würde es mir auch tatsächlich gehen.
Ja.
Naja.
So Achtung, hier kommt eine SMS von Basti. Von Bastian Pastewka. Ich hatte gefragt, waren das deine, da habe ich Kotzgeräusche, waren das deine? Und dann schreibt er, ja, und sie wurden geloopt. Das heißt, der hat wohl mehrere Sachen da angeboten hinter der Tür. Jetzt habe ich ihn nochmal gefragt, was war da genau deine Strategie? Und ich habe ihn gefragt, hattest du einen Anstecker? Also so nennen wir ein Mikrofon, das irgendwo versteckt ist, dass man das nicht sieht on camera. Ja. Ein Anstecker irgendwo im Kragen, im Hemd, vielleicht in der Knopfleiste versteckt. Ne, ist jetzt die Frage, man sieht mich, wie ich davor stehe. Und man hört ihn, man sieht meine Reaktion, man hört ihn und dann geht die Tür auf und er kommt rein und ist ein bisschen blasser geschminkt, ein bisschen grün-blass, weiß ich nicht mehr genau, aber dass man auf jeden Fall glauben kann, der hat da mächtig gerade sich entleert vorne raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ihm ein paar Vorschläge gemacht, ich habe gesagt, wolltest du es besonders grotesk, besonders lustig, besonders realistisch? Da wird jetzt auch gleich noch eine Antwort kommen. Habt ein bisschen Geduld. Okay, weiter geht's.
Lustig. So, dann haben wir noch die Sarah Helbig. Das ist ganz kurz. Sie hatte die Folge 33 gehört und sagt, ich befinde mich dabei in unserem Wohnmobil in Österreich. Mhm. Wir nutzen die gemeinsame Elternzeit unserer zweiten Tochter und sind für 6 Wochen auf Reisen. Morgen geht's weiter nach Italien. Der gestrige Tag war ein besonderer, denn mein Papa wäre 58 Jahre alt geworden. Mhm. Er ist vor 3 Jahren sehr plötzlich verstorben. An seinem Todestag waren wir ebenfalls auf Reisen und auf dem Weg zu ihm, um seinen Geburtstag nachzufeiern. Euren Podcast habe ich während der schwersten Zeit kurz nach seinem Tod entdeckt, als es mir oft unerträglich war, meinen eigenen Gedanken zu lauschen. Ihr und die Lieblinge habt mich durch die schwere Zeit begleitet und seid nicht mehr wegzudenken. Mit euch verdrücke ich gern ein Tränchen vor Rührung und noch viel öfter vor Lachen. Vielen Dank dafür, eure Sarah. Sarah Helbig.
Sag mal ganz kurz, ich habe das nicht verstanden. Die Elternzeit, also Ihre Tochter?
Jetzt, zweite Tochter haben Sie gerade und jetzt sind Sie gerade 6 Wochen auf Reisen.
Sie haben gerade eine zweite Tochter bekommen.
Genau.
Und haben sich, okay, und sind jetzt,
wieder auf Reisen, wie auch vor 3 Jahren schon, als der Papa plötzlich verstorben ist.
Habe ich verstanden, okay.
Ja, gut. Und da waren Sie gerade auf dem Weg zu ihm. Sogar, den Geburtstag nachzufeiern. Okay, aber es ist schön einfach, diese Gemeinschaft zu spüren und dass wir alle uns unterstützen und zuhören und auch nochmal unseren Senf dazugeben und auch oft natürlich helfen können, die Lieblinge. Herrlich. So, Rita können wir noch ganz zum Schluss hier machen. Die Rita, da wussten wir nicht genau, wie sie abgesprochen wird. Ihr hattet meine kleine Geschichte zur Begrüßungs- bzw. Abschiedsküsserei gelesen in Frankreich. Und ihr wart ja auch nicht sicher, wie man meinen Namen ausspricht. Ja. Hier die kleine Information, sie heißt ja Rita Gardient. Mein Name ist wirklich Gardient. Und wir dachten Gardion, weil es auch mit Frankreich zu tun hatte. Und weil sie aus der Schweiz kam und haben wir gedacht, das ist vielleicht französischsprachige Schweiz, das ist Rita Gardient. Aber es ist einfach Gadient. Okay. Er stammt aus dem Kanton Graubünden im Südosten der Schweiz. Angeblich wird er vom Namen Gaudenz abgeleitet, was der Fröhliche bedeutet.
Okay.
Liebe Grüße von Rita, deren Großmutter in den 20ern nach Florenz ging und die von ihrer großen Liebe, dem alten Schreiner, eingesagt wurde.
Wow.
Du erinnerst dich, neulich hatten wir diese Geschichte.
Diese Vorstellung alleine zu wissen.
Diese alte Freundin, die hatten so ganz lange keinen Kontakt, aber war mal verliebt in sie gewesen. Und dann hat er gesagt, ich möchte sie begraben, obwohl also seinen Job schon lange nicht mehr ausübt.
Ja.
Ich mache den Sarg, der alte Schreiner. Ja, das war die Rita. Gadient, jetzt wissen wir es. Wir müssen es uns nur merken.
Übrigens,
ein paar Monate später hat man es schon wieder vergessen.
Ja, übrigens, wenn Gadient. Du sagst, aus Gaudenz hat sie geschrieben.
Ja, aus Gaudenz.
Heißt der Fröhliche. Gaudenz. Soll ich dir sagen? Das wissen wir doch auch über Gaudi.
Absolut, über Gaudi. Gaudere heißt, glaube ich, auch sich freuen auf Lateinisch vermutlich.
Okay.
Daher kommt wahrscheinlich Joy. Aber obwohl,
ja, kann man
weiß auch nicht,
wieso.
Ich habe das Gefühl, das hat miteinander zu tun, obwohl da kein einziger Buchstabe übereinstimmt.
Doch, aber könnte eine Gaudemus. Verwandtschaft sein.
Gaudemus heißt doch irgendwie, wir freuen uns, ne?
Gaudemus?
Oder nicht?
Oh, ich habe das kleine Latino, aber das ist auch.
Sich Freude haben, Spaß haben. Gaudemus.
Ja. Mhm. Okay.
Gaudemus. So. Okay. Vielleicht machen wir noch einen Hidden Track mit einer neuen Geschichte von Xaver und Ali. Die ist heute Morgen reingekommen.
Aber warum denn Hidden Track? Kannst du mir das
nicht
jetzt
Zeit?
Erzählen? Ich habe noch Zeit, ja.
Okay. Aber sie dauert, er hat es nämlich abgezählt, sie dauert 9 Minuten.
Kein Problem.
Okay, ich habe sie noch nicht gelesen.
Nein.
Ich habe sie noch nicht gelesen.
Aber der schreibt ja wirklich druckreif.
Ja, eigentlich schon. Xaver und Ali sind uns so ans Herz gewachsen. Okay, also dann haben wir noch 9 Minuten. Ab jetzt, liebe Leute. Xaver und Ali, die beiden, die in Singapur gewohnt haben. Wunderschöne Love Story, die wir über die letzten 2 Jahre auch gehört haben. Wir waren ja immer mit dabei. Xaver hat tolle Geschichten erzählt. Und Ali hatte ja zuletzt, glaube ich, kein Einreiseerlaubnis.
Und Lissabon
Portugal,
ist die neue Stadt.
Die sind jetzt umgesiedelt nach Lissabon. Also gut, ich habe es noch nicht gelesen. Das kam erst heute Morgen. Es ist Sonntagmorgen in Lissabon, 8 Uhr. Mein Fieber der letzten Tage hat sich gelegt.
Oh.
Und ich habe das Bedürfnis, mein Erlebtes der letzten Wochen aufzuschreiben, da ich endlich einige Zeit für mich alleine habe und meine Gedanken ein bisschen ordnen kann. Nach knapp 2 frustrierenden Monaten in Lissabon, in meiner neuen Rolle als Bauaufsicht unserer Wohnung, da gab es also große Probleme, hielt ich den schleppenden Fortschritt nicht mehr aus und brauchte eine Auszeit. Ich sehnte mich zu sehr nach Ali, unserer adoptierten Katze Monty und unseren Freunden in Singapur. Ich erspare uns allen die Enttäuschung, Wut und Trauer über den Baufortschritt in Portugal und will hier lieber über meine Erfahrungen in der Zwischenzeit berichten. Mhm. Ich kann allerdings schon einmal vorwegnehmen, dass Ali und ich Singapur doch nicht so schnell verlassen werden.
Oh nein.
Aufgrund der ganzen Verzögerung haben wir auf Stopp gedrückt. Wir sind einen Schritt nach hinten gegangen, haben uns unsere allgemeine Situation angeschaut und dann festgestellt, dass es ja nur wir sind, die sich den Druck machen, dieses Jahr noch umzuziehen. Um den Druck rauszunehmen, haben wir nun unser Abreisedatum auf März 2025 verschoben und die Entscheidung fühlt sich richtig gut an. Manchmal sollte man einfach mal Halt sagen. Total clever. Das Ziel, dass ich Lissabon erst verlasse, wenn unsere Wohnung bewohnbar ist, konnte ich leider nicht erreichen. Und somit war klar, dass ich nach meinem Urlaub, in Anführungszeichen, in Singapur wieder nach Lissabon zurückkehren werde. Ein weiterer Grund meiner Reise war auch, dass ich von meiner indischen Schwiegermutter zu ihrem 75. Geburtstag in Mumbai eingeladen wurde. Für mich ein riesiger Schritt, Alis sehr großer Familie vorgestellt zu werden. Ja, und eine schwule Beziehung ist für die alle eine große Herausforderung. Oder war es auf jeden Fall am Anfang? Zur Erinnerung sagt er nochmal hier, letztes Jahr kamen uns Alis Eltern in Singapur besuchen und es war nach 15 Jahren das erste Mal, dass ich seine Eltern kennenlernen durfte. Die Einladung zum großen Familienfest in Indien hat einerseits Freude, aber auch eine gewisse Spannung in mir hervorgerufen. Mhm. Aber wie konnte ich das ausschlagen? Also nach einer kurzen Woche in Singapur machten Ali und ich uns dann auf den Weg nach Mumbai. Ich war schon häufiger in verschiedenen Städten in Indien und einmal auch heimlich mit Ali in Mumbai, ohne dass es die Eltern wussten. Aber diesmal war die Reise ganz offiziell. Schon nach der Landung auf dem Weg zu Alis Elternhaus packte mich wieder dieses seltsam ambivalente Gefühl für Indien. Auf der einen Seite die pure Energie, die von den knapp 20 Millionen Menschen in der Riesenmetropole ausgeht, die bunten Farben der Saris, die exotischen Gerüche von Gewürzen, die Kunst, aus einer dreispurigen Straße eine fünfspurige zu machen, vermischt mit einer Skyline, die New York ähnelt. Einschub, allgemein kann man Mumbai geografisch mit New York gut vergleichen, denn das Zentrum der Stadt liegt auch auf einer Landzunge wie Manhattan. Auf der anderen Seite jedoch das niemals endende Hupen der Autos und Rikschas, die Enge und Beklommenheit und dazu die Hitze, der Regen und die Luftfeuchtigkeit, denn es ist Monsunzeit. Und da waren wir nun. Das Taxi bog in die Zufahrt zu einem Apartmentkomplex, der Alis Nachnamen trägt. Sein Großvater hatte dies bauen lassen für die Familie und als finanzielle Absicherung seiner 10 Kinder, darunter Alis Vater. Man sieht im Gebäude die Jahrzehnte von schwierigen klimatischen Verhältnissen deutlich an. Ein alter Aufzug noch mit eisernen manuellen Schiebetüren bringt uns in die Wohnung der Eltern. Ich war froh, dass ich am ersten Tag noch nicht mit der ganzen Familie konfrontiert wurde und wurde von den Eltern, herzlich ist in deren Tradition nicht ganz das richtige Wort, aber respektvoll begrüßt. Die Freude, den Sohn wiederzusehen, stand natürlich im Vordergrund. Am nächsten Tag kam dann Alis Schwester mit ihrem amerikanischen Ehemann und 2 Kindern, 8 und 12, aus Boston angereist. Das war eine große Freude. Die kleine Familie war ja auch damals bei unserer Hochzeit in New York mit dabei. Ne, da, wo Ali und Xaver geheiratet haben. Aber wir hatten schon so viele tolle Geschichten von euch bekommen. Echt. Es war alles ganz entspannt und für mich ein leichtes Eingewöhnen. Wir verbrachten die meiste Zeit in der Wohnung der Eltern und saßen wie in den meisten Familien auf dem Boden, wo wir auch die Mahlzeiten eingenommen haben. Doch dann stieg meine Anspannung wieder, als der Tag der großen Geburtstagsfeier immer näher kam. Die Mutter hatte nur den engsten Kreis ihrer Familie, Geschwister, deren Kinder und Kindeskinder, Tanten und Onkel eingeladen. Es wurden 40 Leute erwartet, 4 Generationen waren vertreten. Tausende Fragen schwirrten in meinem Kopf herum. Was ziehe ich an? Traditionell oder westlich? Wie begrüße ich die Familie? Mit Handschlag? Mit gefalteten Händen? Verbeugung? Wie werde ich vorgestellt? Wie verhalte ich mich besonders der älteren Generation gegenüber? Bisher kam ich ganz gut an bei den Familienmitgliedern meiner Generation, aber ich hatte großen Respekt vor Alis Tanten und Onkeln. Man bedenke, es handelt sich hier um eine sehr traditionelle indisch-muslimische Familie. Ich habe meine Bedenken mit Ali geteilt und er hat mir den besten Ratschlag gegeben. Relax, don't overthink it. Everybody knows about us, but nobody will ever talk about it. Super, oder?
Es wird freundlich verschwiegen.
Und so war es dann auch. Ich hatte mich für ein smart casual westliches Outfit entschieden, so wie 90% der Gäste, habe die Hand gegeben, wenn sie mir ausgestreckt wurde, und wurde nur mit This is Xaver vorgestellt und bekam meistens ein freundliches Nicken zurück. Die größte Ehre erfuhr ich allerdings dann beim traditionellen Kuchenanschneiden. Ob nur in deren Familie oder generell, das weiß ich nicht genau, ist es Sitte, dass das Geburtstagskind nach dem üblichen Happy Birthday den Kuchen anschneidet und das erste kleine Stück dem Ehepartner auf einem Löffel füttert, also in den Mund steckt. Danach bekommt dann die Tochter auf die gleiche Weise ein Stück, dann Ali als Sohn, dann mein Schwager und die Kinder. Und dann geschah es. Alis Mutter hat nochmal den Löffel genommen, ein Stück Kuchen abgetrennt und auch mir gegeben. Oh Gott, ey, da krieg ich voll die Tränen. Das war etwas ganz Besonderes, denn die gesamte Familie war Zeuge, wie ich als Familienmitglied anerkannt wurde. Krasse Scheiße. Den Rest des Abends habe ich mich sehr gut mit verschiedenen Leuten unterhalten und ich habe viel über die Familie gelernt. Man drohte mir an, dass es beim nächsten Treffen ein Quiz gibt, ob ich denn alle Namen behalten habe und noch weiß, wer mit wem wie verwandt ist. Oh shit. Die nächsten Tage verbrachten wir dann meist bei verschiedenen Familienmitgliedern zum Mittag- oder Abendessen. Jeder wollte natürlich so viel Zeit wie möglich mit Ali und seiner Schwester verbringen. Auch haben wir einen kleinen Ausflug nach Pune gemacht, wo seine Eltern eine Wohnung haben und wir der Hitze der Großstadt entfliehen konnten. Wofür ist Pune nochmal bekannt? Ist das so ein Ort für viel Yoga? Also er sagt Pune, P-U-N-E heißt es hier.
Naja, Pune ist da, wo die Sannyasins waren, der Bhagwan.
Ne? Das war aber Pune. Und Pune ist dann vermutlich...
Ist ein Riesenland, vielleicht gibt es da 100
Pune, Indien. Orte, die so heißen. Ja, wahrscheinlich ist das. Ja. Ist das einfach nur ein bisschen schön auf dem Land. Ja. So, hier kommen noch die letzten.
Kriegst direkt Absatz. Lust auf Indien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das glaube ich. Okay, mich hat die Reise emotional und körperlich sehr angestrengt, daher auch das Fieber, als ich wieder in Lissabon gelandet bin.
Okay.
Rückblickend bin ich allerdings so dankbar, dass ich auch dieses Abenteuer erleben konnte. Und ich glaube, dass es auch für meinen Ehemann gut war.
Ja,
in der Familie gab es immer wieder Gerüchte über seinen Lebensstil in Singapur, aber man sprach halt nicht drüber. Nun wissen alle Bescheid und haben ein Gesicht und einen Eindruck von mir. Und ich weiß, es ist ein guter. Ich habe auch gelernt, weil ich es jetzt noch einmal am eigenen Leben erlebt habe. Am eigenen Leibe erlebt habe, Entschuldigung, richtig, hatte auch geschrieben, wie schwierig es sein kann, sich in einer fremden Kultur aufgenommen zu fühlen. Mhm. Nicht nur nach 20 Jahren in Asien, aber jetzt noch einmal als weißer, großer, kräftiger, homosexueller Mann in einer indisch-muslimischen Kultur. Ich weiß, wie es sich anfühlt, beobachtet zu werden, wie getuschelt wird, für mich nun alles ein Zeichen einer positiven Neugierde, ohne Vorurteile. Ich wünsche mir und spreche dies nun durch euch laut im Universum aus, dass wir alle so wie meine neuen Familien offen sind, die Hand ausstrecken oder auch nur respektvoll nicken. Das gilt natürlich für beide Seiten. Wir als Lieblinge sind das schon und können dies als Botschafter für so verschiedene Aspekte der Andersartigkeit in die Welt heraustragen. Anstelle eines Cliffhangers kann ich euch noch anbieten, was ich meiner indischen Schwiegermutter geschenkt habe. Mhm. Auch ein Zeichen des interkulturellen Austausches. Ja. Doch nun ende ich mit den liebsten Grüßen an alle Lieblinge. Euer Xaver und Ali. Da hängen wir wieder in der Luft.
Ich möchte aber das Geschenk wissen jetzt.
Ich auch. Er hat doch wieder einen Cliffhanger gemacht.
Xaver ist so ein guter Autor. Der kann so gut schreiben.
Und er spielt mit unseren Gefühlen.
Ja, der ist eisenhart. Das ist ja.
Wir können davon ausgehen, dass wir nächste Woche noch einmal von Xaver hören.
Ja, natürlich.
Und von Ali.
Aber ich muss sagen, Hut ab, dass er doch wieder zurück nach Lissabon geht. Er weiß, dass er da gestresst sein wird. Die Ungeduld wird immer größer, dass das da nicht vorangeht. Aber er hat ja jetzt ein gutes Mindset. Er hat ist so positiv jetzt aufgefüllt, seine Batterie, durch diese schöne Begebenheit, ne, in Indien, dass er dort aufgenommen wurde. Kuchen, Familie, alles super. Und trotzdem dann nach Lissabon zu gehen und zu wissen, das zieht sich wie Kaugummi, Hut ab.
So, und am Donnerstag
hat
er, also das war letzte Woche, ich muss mal, Xaver hat uns geschrieben, am Sonntag, den 18. August, genau. Und jetzt, vor ein paar Tagen, hat er einen Pass noch geschickt mit Alis Bild drauf. Hurra, hurra! Ali hat heute endlich seine portugiesische Aufenthaltserlaubnis bekommen. Ein großer weiterer Schritt. Also
wirklich?
Es gab noch mal was richtig Positives
wirklich, nach
dieser offiziellen Mail. Cool und oder cool?
Sehr cool. Und zum Schluss habe ich noch Nachricht bekommen von Bastian.
Ja.
Weil ich ihn auch geschrieben habe, wurde das hinterher noch mal extra aufgenommen. Und er schreibt, Mikro war außerhalb des Bades. Also nicht bei ihm drin, damit man hört, was ich höre.
Ja.
Ebenso wie die Kamera. Ist ja klar, wir waren ja nicht drin, das weiß ich. Hab es authentisch klingen lassen, in Klammern mit Finger im Hals, damit die Augen rot werden. Und damit du, die du im Bild warst, was zu spielen hast.
Super, ja, so muss es ja auch sein.
Genau so muss es. Denn dann war die nächste Einstellung, Tür geht auf, Ralf Hartmann, ich, Maria, stehe vor der Tür neben der Toilette. Er, Ralf Hartmann, ist drin im Bad. Er kommt raus und hat sich übergeben und hat er clever gemacht, hat den Finger in den Hals getan, hat den Kopf nach unten wahrscheinlich getan, damit da so ein bisschen auch Blut in den Kopf kommt und auf der anderen Seite war er auch blass durch die Kotzerei, die Augen rot werden. Toll, hat er alles gemacht, damit ich was zu spielen habe und nicht sage, Bastian, was ist mit dir los, sondern dass ich wirklich denke, das ist jetzt Ralf, der da drin gelitten hat wegen der Austern.
Ja. Dann lass uns Montag doch noch ein bisschen einmal über perfekt verpasst. Nochmal schnacken über ein, zwei Dinge, auch
gerne,
über die ich gelacht habe.
Okay.
Und nochmal so ein paar kleine Hintergründe. Und wir wollen natürlich alle nach Marburg jetzt reisen,
weil
es eine so wahnsinnig schöne Stadt ist. Das machen wir am Montag. Es ist sehr lang geworden heute. Entschuldigt bitte, aber irgendwie, wir kamen hier nicht raus aus diesem Freudentaumel mit euch.
Wir waren im Lieblingstunnel.
Ja. Ihr lieben Leute, dann habt schöne Tage und wir hören uns alle am kommenden Montag wieder.
Ich würde sagen, wir sind Pablo Picasso und Paloma Picasso.
Pablo und Paloma ist ja mega.
Okay.
Pablo und Paloma.
Bis dann, Pablo.
Bis dann, Paloma. Und stopp. Okay, alles
Alter,
klar. War sie ein bisschen